Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Ich kann mich an eine Autofahrt erinnern, die war für mich sehr, sehr anstrengend. Wir waren im Norden zu Besuch bei meinem Schwiegervater, glaube ich, war das. Und das war in einer Zeit, wo ich selber auch viel Auto gefahren bin. Aber diese Autofahrt war anders. Wir fuhren die A7 hinunter, es war mitten im Winter und es hatte geschneit. Und es hörte gar nicht mehr auf zu schneien. Die Fahrbahn war voller Schnee und Eis und es reflektierten immer ungünstig Lichtreflexe in meine Augen hinein. Das war sehr, sehr anstrengend. Und dann, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr bei Schneetreiben Auto fahrt, das mit den Scheibenwischern, das funktioniert auch nicht so richtig. Man muss sie anmachen, aber wenn man sie anmacht, ist es eigentlich auch schon wieder ein Fehler, weil dieser Schnee dann auf dieser leicht warmen Autoscheibe verschmiert. Das heißt also, die Sicht ist gleich null. Man ist die ganze Zeit diese Scheibenwischanlage am Bedienen und es wird dadurch auch nicht besser. Die Autobahn bekommt langsam Spurrillen, so vom Schnee, und man fährt wie auf Eiern. Das ist ganz eklig, dieses Gefühl. Wir sind mit 30 km/h auf der Autobahn, auf der A7 gefahren. Von einer geräumten Fahrbahn kann nun bei weitem nicht die Rede gewesen sein. Ich war so froh, als wir dann irgendwann nach, ich glaube, 5-6 Stunden Autobahnfahrt, weil es war ja alles dicht, wieder zu Hause waren und sicher in Wolfsburg angekommen sind. Eine freie Fahrt war das nicht, eine freie Bahn war das nicht. Und wie wichtig ist es, dass Wege frei gemacht sind, dass Dinge beiseite geräumt sind. Jetzt können wir die Fenster wieder zumachen, damit wir nicht erfrieren bei so einer winterlichen Geschichte. Habe ich mir extra ausgedacht, diese winterliche Geschichte, fürs Lüften. Ja? Um einen freigemachten Weg, um gerade Bahn, geht es auch heute in der Geschichte. Und es geht aber noch um mehr. Es geht auch um eine verstopfte Bahn, um eine Bahn, wo nichts passiert, wo man merkt, da fließt es nicht. Ich lese uns den Predigttext aus Lukas 1, die Verse 5 bis 25. Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein Priester mit Namen Zacharias. Er gehörte zur Priestergruppe des Abia. Seine Frau stammte von Aaron ab und hieß Elisabeth. Beide lebten gerecht vor Gott. Sie hielten sich in allem genau an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Aber sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen und beide waren schon alt. Einmal hatte Zacharias im Tempel Gottesdienst zu halten, weil seine Priestergruppe an der Reihe war. Es war üblich, die Aufgaben der Priester durch das Los zu verteilen. Zacharias fiel das Räucheropfer zu, deshalb ging er in den Tempel des Herrn hinein. Die ganze Volksmenge betete draußen, während er das Räucheropfer darbrachte. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und große Furcht überkam ihn. Aber der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln. Ja, viele werden sich über seine Geburt freuen. Der Herr hat ihn zu Großem bestimmt. Er wird auf Wein und Bier verzichten. Viele aus dem Volk Israel wird er zurückbringen zum Herrn, ihrem Gott. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Die Herzen der Väter wird er den Kindern zuwenden. Ungehorsame wird er dazu bringen, vor Gott gerecht zu handeln und zu denken. so wird er ein Volk zum Herrn bringen, das für ihn bereit ist. Da sagte Zacharias zu dem Engel, woran kann ich erkennen, dass es so kommt? Denn ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Der Engel antwortete, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Gott hat mich gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem das eintrifft, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt, sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das Volk wartete auf Zacharias. Es wunderte sich, weil er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Da erkannten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen Zeichen, blieb aber stumm. Als die Zeit seines Priesterdienstes vorüber war, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie zog sich 5 Monate lang völlig zurück. Sie sagte, das hat der Herr an mir getan. Jetzt hat er sich um mich gekümmert und mich von der Verachtung der Menschen befreit. Ich bete. Herr Jesus Christus, und ich bitte dich, dass du redest durch deinen Geist, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir ermutigt werden, herausgefordert werden, dir nachzufolgen. Danke, dass du damals geredet hast zu Zacharias, rede auch heute zu uns. Amen. Ich habe die Predigt genannt, macht den Weg frei. Macht den Weg frei. Aber ich möchte in meinem ersten Punkt es etwas umdrehen und anders betiteln. Gott macht den Weg frei. Gott macht den Weg frei. Was ist die Ausgangssituation, die Ausgangslage zu dieser Geschichte? Was ist die Vorgeschichte zu dieser Gottesbegegnung im Tempel? Die Vorgeschichte ist eine Geschichte des Schweigens und des Nichtredens Gottes zu seinem Volk. Wann hat Gott das letzte Mal zu seinem Volk geredet, bevor diese Geschichte passierte? Das letzte Mal, dass Gott geredet hat zu seinem Volk, war zu der Zeit Esras und Nehemias. Die ein oder anderen, der ein oder andere erinnert sich, wir haben die Geschichten von Esra und Nehemia in diesem Jahr vor den Sommerferien miteinander im Gottesdienst besprochen. Und zu dieser Zeit traten 2 Propheten auf, das war der Prophet Haggai und der Prophet Zacharia. Das war das letzte Mal, dass Gott direkt durch einen Propheten zu dem Volk gesprochen hat. Esra und Nehemia waren damit beauftragt, dass Jerusalem, was zerstört war, wieder aufzubauen nach der Zeit des babylonischen Exils. Und ein paar Juden kehrten aus Babylon zurück nach Jerusalem. Esra und Nehemia kümmerten sich um den Wiederaufbau und Haggai und Zacharia, die Propheten, waren die Propheten, durch die Gott zum Volk gesprochen hat. Das ist aber lange her. Seitdem sind zwischen 300 und 400 Jahre vergangen. Und vieles musste das Volk seitdem erleben. Alexander der Große ist wie eine Dampfwalze über Israel hinweggerollt und hat Persien platt gemacht. Hat auch dabei nicht Halt gemacht vor Jerusalem und hat den Tempel dort mächtig entweiht. Wer das mal nachlesen will, kann das in den Apokryphen in der Bibel tun. Fürchterliche Geschichte. Die Juden haben viel Schmach und Schande erleiden müssen. Dann, als der Schrecken von Alexander dem Großen vorbei war, dann kamen dann auch schon bald die Römer, die tauchten auch am Horizont auf. Und das wissen wir aus den vielen Predigten, dass das keine schöne Zeit war mit den Römern. Dass die Juden auch hier wieder viel erleiden mussten. Und dann mussten sie auch noch erleiden, dass Gott offensichtlich nicht redet. Dass er offensichtlich nicht offensichtlich ist. Dass er nicht offenbar ist. Dass er nicht eingreift. Dass er zulässt, dass der Tempel entweiht wird. dass dort Menschen Schindluder treiben. Das ist das Herz der Juden gewesen, der Tempel. Das Zeichen der Gegenwart Gottes. Und da darf so ein dahergelaufener Heide einfach reinrennen und alles entweihen. Was für eine Zeit. Und sie mussten Gewalt erfahren. Und alles unter dem Schweigen Gottes. Und trotzdem haben sie nicht aufgehört, Gottesdienst zu feiern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Gottesdienst in einer gewissen Ambivalenz gefeiert wird. Auf der einen Seite in der Hoffnung, dass Gott eingreifen wird, dass Gott wieder reden wird, so wie er es immer getan hat in der Geschichte des Volkes. In dieser Hoffnung werden sie Gottesdienst gefeiert haben und sie werden ihr Leben danach gestaltet haben, nach dem Willen Gottes gefragt haben. Und auf der anderen Seite, und das ist die andere Seite eben der Ambivalenz, wird wahrscheinlich kaum einer damit gerechnet haben, dass Gott wirklich noch eingreift. Dass er wirklich redet. Dass er doch nochmal offenbar wird. Denn es sind schon so viele Generationen gestorben, ohne dass Gott irgendetwas getan hat. Und so stehen sie mittendrin in dieser Ambivalenz, in dieser Spannung. Ja, wir hoffen darauf, dass Gott lebendig ist, der sich in der Geschichte offenbart hat. Und ja, wir tun uns damit schwer, das zu glauben und damit zu rechnen, dass er das tun wird. Vielleicht kennt ihr diese Situation nur allzu gut. Vielleicht sitzt du das erste Mal hier im Gottesdienst und du rechnest eigentlich gar nicht damit, dass Gott redet, weil das gibt's eigentlich nicht. Das kann gar nicht sein, dass Gott redet. Aber dennoch sitzt du ja hier. Und vielleicht hast du ja doch so ganz tief hinten drin im Herzen die Hoffnung, dass er das doch tun könnte. Aber nein, er kann das eigentlich gar nicht tun. Weil mein ganzer Verstand spricht dagegen, dass er sowas tun könnte. Das mit Gott ist alles irgendwie Hokuspokus, damit kann ich nichts anfangen. Aber doch, da ist so diese kleine Hoffnung, dass er doch was tun könnte. Oder du sitzt hier und gehst in den Gottesdienst, weil deine Eltern auch schon in den Gottesdienst gegangen sind und sie auch was mit Gott erlebt haben, ihn gehört haben. Und vielleicht hast du ihn vor vielen, vielen, vielen Jahren auch mal gehört und erlebt. Aber es ist schon so eine lange Zeit her, dass da was war. Und ich rechne eigentlich auch gar nicht mehr damit, dass Gott etwas tun könnte. Aber ich gebe auf der anderen Seite die Hoffnung nicht auf und ich gehe weiter in den Gottesdienst, weil es könnte ja sein, dass er auch zu mir doch nochmal redet. Vielleicht kennt ihr diese Spannung und sie ist euch ganz nah und ihr könnt euch vielleicht sogar sehr gut mit dem Zacharias identifizieren. Dieser Mann, der treu den Gottesdienst gefeiert hat, denn das ist das Zacharias-Moment, das ist die Zacharias-Situation. Dieser Mann ist alt, er rechnet mit nichts mehr, aber er feiert Gottesdienst. Er tut es treu, er geht trotzdem in den Gottesdienst. Mehr noch, er geht nicht nur dorthin und setzt sich in die letzte Bank hinein, sondern er dient auch noch aktiv im Gottesdienst. Er bleibt dabei, er ist Priester, er arbeitet mit und gibt die Hoffnung nicht auf, dass Gott reden könnte. Ist mir ein Vorbild, Zacharias, der dabei bleibt. Und ich stelle mir das vor, wie er im Tempel da ist, wieder einmal den Gottesdienst feiert, das Räucheropfer darbringt. Und vielleicht hilft ihm sein Name. Vielleicht hilft ihm sein Name Zacharias, denn sein Name Zacharias bedeutet Gott gedachte oder gedenkt. Er trägt in sich sozusagen die Hoffnung in seinem Namen, dass Gott doch nochmal gedenkt. Und auch seine Frau trägt einen sehr verheißungsvollen Namen, die Elisabeth. Elisabeth heißt und Gott vollendet. Sie tragen also in ihrem Namen nahezu prophetische Züge, dass Gott doch in Control ist, so wie man das heute so sagen würde, dass es Gott doch im Griff hat. Und sie hätten sich so gerne Kinder gewünscht und sind dann auch noch unfruchtbar geblieben. Alles spricht gegen eine Gottesbegegnung. Ihr ganzes Leben spricht gegen eine Gottesbegegnung. Auch ihr ganz intimes und persönliches Leben spricht dagegen. Zu viel Leid. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was Kinderlosigkeit in der damaligen Zeit bedeutet hat. Es ist eine Schmach. Das ging gar nicht. Und mitten in dieses alte und unfruchtbare Leben auf mehreren Ebenen bricht auf einmal die Gegenwart Gottes hinein. Von dem einen auf den anderen Moment, völlig unberechenbar, trifft auf einmal die Gegenwart Gottes, die Ewigkeit auf diese Zeit. Man muss unwillkürlich derjenige, der sich in der Bibel ein wenig auskennt, an Abraham und Sarah denken. Abraham und Sarah im Alten Testament, die auch alt waren, die auch keine Kinder hatten, die auch mit nichts mehr gerechnet haben. Und auf einmal bricht auch bei Abraham und Sarah die Gegenwart Gottes mitten hinein, ohne dass sie es vorhersehen konnten. Und so ist es auch bei Zacharias und Elisabeth. Und die Art der Gottesbegegnung ist quasi synchron. Auch den Zacharias überfällt, wie den Abraham damals auch, eine tiefe Furcht. Ein großes Zittern überfällt ihn. Die Begegnung mit Gott ist so ganz anders als alles das, was sie sich bisher vorstellen konnten, als alles das, was sie gehört haben. Diese persönliche Gottesbegegnung ist ein Erdbeben in ihrem Leben. Und Gott handelt an einem Ehepaar, was mit nichts mehr gerechnet hat. Und er handelt nicht nur an diesem Ehepaar, sondern durch die Handlung an ihnen handelt er am ganzen Volk Israel. So wie bei Abraham und Sarah auch. Er schickt Abraham und Sarah das Wunder Isaaks. Sie bekommen ein Kind und dadurch, durch die Nachkommen Abrahams, sollen gesegnet werden alle Völker dieser Welt. Und genauso ist es bei Zacharias und Elisabeth doch letztlich auch. Gott handelt im Kleinen am Ehepaar und im Großen durch das Ehepaar am ganzen Volk. Und das wird auch durch die Namensgebung deutlich. Gott selber greift hier übrigens ein und entzieht dem Zacharias als Vater das Recht, ihm den Namen zu geben. Normalerweise macht das der Vater. Aber hier sagt Gott, nein, Zacharias, stopp, ich nenne deinen Sohn und ich nenne ihn Johannes. Und damit ist auch schon eine nächste Verheißung drin. Im Namen ist deutlich, was Sache sein wird. Nämlich Johannes heißt, Gott ist gnädig. Jeder, der seinen Namen von Johannes ableitet, zum Beispiel John oder auch Jens, der trägt genau dieses drin. Gott ist gnädig. Und durch Johannes wird Gott den Weg bereiten für noch etwas viel Größeres. Durch Johannes macht Gott den Weg frei für seinen eigenen Sohn, für Jesus Christus, für die Rettung der Welt. Und es braucht jemanden, der vorweggeht und sagt, wer da kommt, der den Hinweis macht, der die Werbung sozusagen macht. Der Johannes ist der Werbeträger für Jesus. Der weist auf ihn hin. Der weist auf die Sendung im wahrsten Sinne des Wortes hin, die da kommen wird. Deshalb hat der Johannes so einen langen Finger am Isenheimer Altar. Er weist auf Christus hin. Das ist sein Auftrag. Gott ist gnädig. Dieser Name weist auf Gott ist Retter hin, Jesus. Was für ein Wunder, Ewigkeit fällt in diese Zeit hinein. Gott bringt Licht in das Dunkel dieser Welt. Nicht nur tatsächlich, als die Hirten auf dem Feld sind, mitten in der Nacht und der Himmel Tag hell wird und die Engel singen, sondern er kommt auch in übertragenem Sinne in das Dunkel dieser Welt hinein und lässt ein Licht aufgehen, auf das wir hoffen können. Wow, das ist Gnade. Das ist doch eigentlich Gänsehaut. Meine Güte, da müsste der Zacharias sofort in gewaltigen Lobpreis ausbrechen. Eigentlich ist doch die Reaktion darauf, dass man sagt, genauso wie es im Bibeltext irgendwie steht, du wirst Gott dafür loben. Der muss auf die Knie fallen und sagen, Halleluja, Herr, endlich hast du an mich gedacht. Das ist ja krass. Mir fehlen die Worte. Ich muss dich anbeten. Ich werde hier sofort dir ein Opfer darbringen. Das ist doch die einzig sinnvolle Antwort auf das, was Zacharias da gerade erlebt. Gott macht den Weg frei. Er macht den Weg frei. Eine bessere, gute Nachricht kann es nicht geben. Das ist Evangelium pur. Und auf Evangelium pur sollten wir mit Lobpreis antworten. Aber wie antwortet der Zacharias? Antwortet er mit Lobpreis? Was macht er mit dem Weg, den Gott gerade eben frei zu machen gedenkt? Gott selber macht ja den Weg frei. Was macht Zacharias? Er verbaut sich den Weg wieder. Das, was Gott gerade frei gemacht hat, das schüttet er sofort wieder zu. Denn die Antwort ist eben nicht Lobpreis, nicht Anbetung, nicht die Ehrfurcht. Und daher heißt der zweite Punkt, was machst du mit dem Weg, den Gott dir gerade freigemacht hat? Was machst du mit dem Weg? Der erste Punkt war, Gott macht den Weg frei. Der zweite Punkt, was machst du mit dem Weg, den Gott dir freigemacht hat? Gucken wir uns an, was Zacharias macht. Er macht das, was viele andere biblische Gestalten auf Gottes Begegnungen auch machen. Sie antworten fast alle, nicht alle, aber fast alle mit einer gehörigen Portion Zweifel. Zacharias antwortet dem Engel, ich bin ein alter Mann. Ich bin ein alter Mann. Das ist irgendwie so wie man, keine Ahnung, im Höhepunkt eines Konzertes den Ton abdreht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Hallo, du hast gerade Gott erlebt. Gott selber ist dir begegnet und dir fällt nichts anderes ein, als zu sagen, ich bin ein alter Mann. Zacharias antwortet der Gottesbegegnung, mit Frust, mit Resignation, mit Zögern und Zaghaftigkeit, mit Verzweiflung, mit einem Minderwertigkeitskomplex. Kennen wir das? Ich bin ein alter Mann, eine alte Frau. Ich bin zu klein. ich bin zu dumm. Ich bin nicht begabt. Alle anderen ja, ich nicht. Ich bin nicht wortgewandt genug. Wenn ich rede, klingt es immer komisch. Ich bin nicht weit rumgekommen. Mein Horizont ist klein. Ich bin nicht begabt, jemandem etwas von Gott zu erzählen. Ich bin nicht in der Lage, mit Kindern umzugehen oder ein Thema vorzubereiten. Wer bin ich schon? Eigentlich bin ich nichts. Ich bin halt nur Jens. Oder setz deinen Namen ein. Wer bin ich schon? Kennt ihr diese Selbstzweifel und Selbstinfragestellungen? Ich kenne sie sehr gut. Ich bin damit groß geworden. Sie sind meine besten Freunde. Es sind die, die mir regelmäßig über den Weg laufen, wenn es mir nicht gut geht, wenn es zu viel wird. Dann sage ich, ich bin doch eigentlich nichts. Ich möchte mich am liebsten verbuddeln. Und wenn man es geistlich macht, aber wenn man es geschickt macht, dann kleidet man das noch in Demut. Wer bin ich schon? Die anderen können das viel besser. Ich bin ein ganz kleines Licht. Ich gehe den unteren Weg. Ich kenne sie sehr gut, diese Sätze. Das sind Sätze, denen wir auch nur allzu gerne Glauben schenken. Ich finde es so unfassbar spannend, was der Engel antwortet, diesem Ich Bin entgegensetzt. Hören wir mal hin. Zacharias sagt, ich bin ein alter Mann. Und betont das, ich stelle mir das richtig vor, ne? Er betont das richtig, weil er es ja auch ausführt. Ne? Denn er sagt ja auch, meine Frau ist auch schon alt. Also ich bin ein alter Mann. Und der Engel antwortet, und ich bin Gabriel, der, der vor Gott steht. Gott antwortet dem Zweifel von Zacharias mit seiner Göttlichkeit durch seinen Engel. Ich bin alt und ich bin Gabriel. Ich bin zu klein und ich bin Gabriel. Wie antwortet Gott dem Mose in der Wüste, als er vor dem brennenden Dornbusch steht? Mose soll das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft befreien, ja? Und hat eine Gottesbegegnung. Hallo, brennender Dornbusch, der nicht verbrennt. Ich würde wahrscheinlich, keine Ahnung, was mit mir passieren würde. Wahrscheinlich würde ich auch so antworten wie Mose. Wer bin ich schon? Ich kann nicht reden. Und was antwortet Gott dem Mose? Ich bin der Ich Bin. Ich bin der ewige Gott. Was antwortet wohl über 3 Jahre lang Jesus dem Petrus? Der Dorffischer. Ob der Petrus jemals darüber nachgedacht hat, dass er mal bis Rom kommt? Dieser kleine Dorffischer aus der galiläischen niederen Provinz? Er hat Gottesbegegnungen mit Jesus, mit dem Auferstandenen. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür zum Leben. 7 Ich Bins darf Petrus in seiner Jüngerschaft hören, die dem Ich Bin zu klein, zu minderwertig, zu was weiß ich, entgegengesetzt werden. Ich bin Gott. Auf den Zweifel antwortet Gott mit seiner Göttlichkeit und nimmt uns an die Hand. Liebe Gemeinde, wenn man mir vor 20 Jahren gesagt hätte, ich werde mal hier Pastor einer Stadtmission, da hätte ich gesagt, ihr spinnt alle. Wirklich. Das war überhaupt nicht auf meinem Sender und ich hätte es auch nicht für möglich gehalten. Meine Grenzen waren sehr klein, sehr begrenzt, sehr eng. Mein Zutrauen in mich selber war auch sehr überschaubar. Und es ist auch heute oft noch. Aber ich durfte erleben, dass Gott meinem kleinen Zweifel, meinem Ich bin doch nur Jens, ein Ich bin Gott entgegensetzt und mich an die Hand nimmt und sagt, hier, ich eröffne dir einen Raum, in dem du dich bewegen darfst, in dem du nicht nur stehen musst, sondern in dem du dich bewegen darfst. Ich lege in dich hinein Gaben, die du entfalten darfst. Und vertrau mir, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Das ist nämlich der Unterschied zum Alten Testament, dass Gott uns zuspricht, dass er uns von nun an nie wieder alleine lassen wird. Nie wieder. Jesu Zusage, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das gilt bis heute. Durch seinen Heiligen Geist ist er bei uns und entgegnet mir und meiner Minderwertigkeit immer wieder das Große und ich bin Gott. Möchtest du an meiner Hand gehen und diesen freien Weg begehen? Diesen freien Weg auch anderen Menschen zeigen, auf mich hinweisen, damit sie auch diesen freien Weg gehen können. Das ist das, was Gott in mir sieht, was Gott in dir sieht. Und vielleicht müssen wir dann doch auch nochmal die Geschichte weiterlesen. Sie endet ja Gott sei Dank nicht bei diesem Einwand, ich bin alt. Sondern als Zacharias wieder reden darf und kann, kommt es zu einem Lobpreis, kommt es zu der Anerkennung der Größe Gottes in dem Benediktus von Zacharias. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist seinem Volk zur Hilfe gekommen und hat es erlöst. Er hat uns einen starken Retter gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. Er leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben. Er lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Gott begegnet Zacharias. Die erste Antwort ist Zweifel, ja. Aber er kommt zum Lobpreis und erkennt die Größe Gottes an, dass sein Weg viel größer ist, als er sich das jemals hätte vorstellen können. Und so ist die Aufforderung letztlich an uns. Wie begegnen wir unserer Minderwertigkeit, unserem Versagensgefühl, unserer Angst, unserer Not? Bleiben wir da drin und verharren da drin und igeln uns da drin ein? Oder horchen wir auf das, was Gott zu dir sagt, nämlich ich bin dein Gott, der dich aufrichten will, so wie wir es letzte Woche gehört haben bei Rainer Kolb, der dir neue Perspektive schenken möchte, neue Hoffnung schenken möchte. Und vielleicht antworten wir dann auch im Lobpreis, in der Anbetung Gottes. Ich glaube, es ist Zeit, vielleicht auch in dieser Adventszeit, meinem kleinen Ich Bin, das große Ich Bin Gottes vor die Nase zu halten. Vielleicht ist das der Auftrag für nächste Woche an dich. Halte doch einfach mal deinem kleinen Ich Bin den großen auferstandenen Jesus vor Augen. Und dann schau mal, was passiert. Und wie können wir das machen? Wie kann das passieren? Es ist ja oft so einfach. Und auch in diesem Fall ist es nicht schwer. Es ist vielleicht einfach das kleine Gebet. Ich bin klein, Gott. Ich fühle mich oft so minderwertig. Aber du siehst mehr in mir. Du bist größer. Du bist ewig. Und du bist mein Herr und mein Retter. Und du hast mir zugesagt, du bist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Vielleicht ist das dein Gebet, dass du dich an Gott neu festmachst. Und dazu lade ich dich ein. Komm mit Gott ins Gespräch. Und wenn es am Anfang nur das gestammelte Wort ist, du bist groß. Amen. Du bist groß, Gott. Amen. Trotz meiner Kleinheit, du bist groß. Das ist meine Aufgabe für euch. Haltet den großen Gott eurem kleinen Ich entgegen. Amen. Und der ein oder andere ist ja vielleicht auch schon so weit, dass er sagt, ja, ich wäre jetzt auch bereit zu singen und zu loben, weil Gott ist mir heute begegnet und ich könnte jetzt ein Liedchen meinem auferstandenen Herrn singen, dann ist dazu jetzt die Möglichkeit. Wir singen ein Lied.